So, ah, fantastisch. Das Mikrofon funktioniert. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass es so voll ist. Wenn Sie noch hinten stehen und sich setzen möchten, es gibt hier vorne noch ganz vereinzelte Sitzplätze. Es gibt auch die Möglichkeit, vielleicht hier sich noch auf die Bühne zu setzen am Rand. Wenn Sie nicht stehen möchten, kommen Sie gerne noch ein paar Schritte nach vorne. Vereinzelt ist hier noch was frei. Aber schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr über das große Interesse für die kommenden 1,5 Stunden, die sich aufteilen werden in einen Vortrag von Herrn Oschmann in den ersten 30 Minuten, eine Keynote und eine Paneldiskussion im Anschluss mit Medienmacherinnen vom Mitteldeutschen Rundfunk, vom Spiegel und von ProSieben Sat.1 und mit Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt, der Ministerpräsident. Sie können sich auch gerne beteiligen. Wir werden im Anschluss an die Panel-Diskussion etwa eine Viertelstunde Zeit haben, noch auf zwei, drei Fragen einzugehen. Also das heißt, wenn Sie was umtreibt, wenn Sie Fragen stellen möchten, zögern Sie nicht und melden Sie sich, damit wir dann auch miteinander in den Austausch kommen können. So, jetzt warte ich noch die letzten Suchbewegungen ab und würde dann gerne direkt Herrn Oschmann vorstellen. Schön, dass Sie bei uns sind. Dirk Oschmann.
Vielen Dank.
Ja, hatte es heute nicht weit, denn er kommt aus Leipzig, arbeitet als Professor der Germanistik an der Universität Leipzig und hat 2023 große Debatten ausgelöst, nämlich mit seinem Buch. Dieses Buch, die meisten von Ihnen haben es wahrscheinlich gelesen, viele von Ihnen werden sicherlich drüber gehört haben, Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung und wie Herr Oschmann in einem Interview selber gesagt hat, eine Polemik und eine Streitschrift. Das heißt, Sie hatten das Gefühl, nach einem Vortrag, den Sie gehalten haben, auf Anregung des Schriftstellers Ingo Schulze, das, was Sie bewegt zum Thema ost-westdeutsche Berichterstattung, aber auch die Wahrnehmung der Menschen in Ostdeutschland, die Wahrnehmung der Politik in Ostdeutschland, die Wahrnehmung der Verhältnisse in Ostdeutschland mal zwischen zwei Buchdeckeln zu schreiben. Sie werden in den kommenden 30 Minuten einige Thesen daraus aufgreifen, werden das aber noch ein bisschen erweitern und sprechen zum Thema Westen und Osten in Deutschland, Spaltung, Abspaltung, Externalisierung und Auslöschung. Ich habe das Gefühl, es sind erstmal Begriffe, die nicht sofort sehr viel Positives vermuten lassen. Ich bin aber sehr gespannt, was Sie in den nächsten 30 Minuten für uns vorbereitet haben und ich freue mich auch sehr, dass wir dann die Gelegenheit haben, auch im Anschluss auf dem Panel mit Ihnen darüber dann zu diskutieren. Herr Oschmann, the floor is yours, die kommenden 30 Minuten. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Bitte sehr.
Ja, liebe Frau Lindner, haben Sie vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich kann vielleicht gleich ankündigen, was man mir ja auch schon nachsagt, dass ich nicht für die gute Laune zuständig bin. Insofern will ich hier auch meinem Image gerecht werden und etwas vortragen, was einige der Beobachtungen modifiziert und erweitert, die ich im Buch angestellt habe. Es ist ja ein landläufiges Missverständnis, dass ich ein Buch über den Osten geschrieben hätte. Davon kann ja gar keine Rede sein, sondern ich habe ein Buch über den Westen geschrieben, nämlich darüber, wie der Westen denkt, wie er redet über den Osten und welche gesamtgesellschaftlichen Effekte das hat. Es geht also auch nicht darum, ob ich bestreite, dass es so etwas wie eine Ostidentität gibt, wie mir manche Soziologen, die offenbar nicht lesen können, vorwerfen. Natürlich gibt es diesen ostdeutschen Erfahrungsraum, der bestimmt ist durch bestimmte politische Erfahrungen seit 1945, durch ideologische Erfahrungen, durch kulturelle Erfahrungen, durch ökonomische Erfahrungen. All das sind Erfahrungen, die die Menschen hier geprägt haben, von 1945 an bis heute unter verschiedenen Vorzeichen. Diese Erfahrungen unterscheiden sich aber gravierend von dem, was im öffentlichen Raum an Zuschreibungen über den Osten im Umlauf ist. Und diese Zuschreibungen sind, weil der öffentliche Raum immer von westdeutschen Perspektiven bestimmt ist, immer westdeutsche Zuschreibungen. Es sind Zuschreibungen, wie sie insbesondere von den Medien ausgehen, von der politischen Klasse, von der Wirtschaft, von der Wissenschaft auch. Auch die Wissenschaft, die Soziologie, die Historiker sind in dem Zusammenhang gar nicht neutral oder objektiv oder wertfrei, sondern von bestimmten Interessen, von Vorurteilen, von Ressentiments gesteuert. Das kann man durchweg beobachten. Das ist etwas, was sich grundlegend unterscheidet und was zu einer vollkommenen Negativierung dieses ostdeutschen Erfahrungsraums geführt hat bis heute. Es sind Vorstellungen unterwegs und Schematisierungen, die im Grunde aus dem Kalten Krieg stammen und teilweise sogar noch älter sind. Sie können sich das daran klar machen, dass der Bundeskanzler Adenauer mal gesagt hat, bei Kassel beginne die Walachei und bei Magdeburg beginne Asien. Das ist der Ausgangspunkt für die Strukturbildung des Ostens nach 1945 und das spiegelt sich präzise in der Aussage des sogenannten Soziologen Armin Nasehi, der im Anschluss an die letzten Wahlen auf der Plattform X geschrieben hat, Ex-Oriente Horror. Ja, das ist die Reaktion eines Soziologen, der eigentlich dazu angestellt ist, die Gegenwart differenziert zu reflektieren und der offenbar keine Lust dazu hat oder nicht dazu in der Lage ist und der dann glaubt, die Plattform X sei das angemessene Medium, um sich darüber zu äußern. Das ist nur Ausdruck eines vollkommenen Geistesbankrotts und auch eines Unwillens, überhaupt Stellung zu nehmen zu den Problemen der Gegenwart. Nun, wir sind ja hier bei den Medientagen, deshalb werde ich aber im Folgenden nicht über die anderen Teilbereiche der Gesellschaft sprechen, sondern ich werde über die Medien sprechen. Und wenn ich von Medien spreche, dann spreche ich hier im Wesentlichen von den überregionalen Medien, die eben immer westdeutsche Medien sind, ob das TV-Medien sind, Radiomedien, Printmedien oder Medien im Internet. Und es gibt hier zwei Strategien, die sich klar herausgebildet haben im Blick auf den Osten, nämlich zum einen den Osten zu diffamieren. Das ist die beliebteste Strategie. Und die zweite ist das Ignorieren. Die kann man beschreiben als eine Strategie aus Ignoranz, aus Unkenntnis, aus Unwillen und aus Gleichgültigkeit. Und ich werde im zweiten Teil des Vortrags, der kein langer Vortrag sein wird, noch kurz einige Beispiele dafür geben, wie ich überhaupt im Folgenden eine Reihe von Beispielen geben möchte für meine Thesen. Nun, was man hier sieht, ist nicht nur eine witzige Abbildung des gegenwärtigen Zustands, sondern zeigt auch, dass der Westen in der Regel differenziert dargestellt wird, dass der Westen in sich heterogen ist, dass er vielfältig ist, während der Osten nicht gekannt wird. Der Osten ist eine Terra incognita, eine unbeschriebene Tafel, die man dann eben als Projektionsfläche benutzen kann, als Ventil, als Müllcontainer, als was auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass der Osten immer als Block behandelt wird, als homogener Block, in dem alles gleich ist und in dem alle gleich sind. Ja, es gibt immer den Osten und es gibt immer die Ostdeutschen als Gruppe. Da wird nicht unterschieden zwischen Bayern und Schleswig-Holsteinern, wie das im Westen der Fall ist. Da wird nicht unterschieden zwischen München und Gelsenkirchen, weil das eben nicht dasselbe ist. Hier wird nicht unterschieden zwischen Leipzig und Sonneberg, obwohl es da auch Unterschiede gibt, wie man merken würde. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern der Osten ist immer Osten und die Ostdeutschen sind immer Ostdeutsche. Das ist Teil des Problems, diese Art der Homogenisierung und der Zurichtung dieses historisch-kulturellen politischen Raums. Dieser Raum wird in der Regel nicht gekannt. Viele der überregionalen Medien hatten oder haben keine Regionalbüros. Sie wissen also oftmals gar nicht, was vor sich geht. Sie schicken vielleicht ihre Medienvertreter einen Tag oder einen halben Tag mal in eine dieser Gegenden im Osten. Die berichten dann teilweise darüber, wie das Klaas Relotius vom Spiegel über die Trump-Wähler in Amerika gemacht hat, nämlich in völliger Unkenntnis. Und es ist auch egal, ob man die Kenntnis hat oder nicht, weil man ja vorher schon weiß, was rauskommen soll. Gleichzeitig kann man beobachten, ich habe das jedenfalls in Diskussionen erlebt, dass gern behauptet wird, ja, es gibt ja gar keine Unterschiede mehr. Ja, oder es wird behauptet, man könne ja gar nicht sagen, wer noch ostdeutsch sei. Leute, die 10 Jahre hier gewohnt haben und aus dem Westen zugezogen sind, tun ja manchmal so, als seien sie Ostdeutsche. Nein, sie sind Westdeutsche und bleiben Westdeutsche, weil sie ja die ganzen Privilegien, die sie als Westdeutsche haben, nicht einbüßen. Und auch ihre Kinder nicht. Das ganze Wissen, das ganze Know-how, was sie mitbringen. Sie erben übrigens auch anders. Im Osten erben sie in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern 23.000 Euro pro Kopf. In Bayern und Baden-Württemberg sind es wohl 175.000 pro Kopf. Und dabei sind die reichsten 2% schon immer rausgerechnet, weil sonst die Statistik verzerrt erscheint, was ich bis heute nicht verstanden habe. Aber das zeigt natürlich, wie unterschiedlich die Lebenschancen sind, die die Einzelnen haben. Und der Osten hat eben in seiner Gesamtheit signifikant wesentlich weniger Lebenschancen. Und wer weniger Lebenschancen hat, das ist auch ein Zusammenhang, der schon erwiesen ist, der wird auch übrigens früher sterben, und zwar einige Jahre. Deshalb ist die Lebenserwartung im Osten niedriger als im Westen. Nun, sehr gut illustriert findet man einige der gängigen Vorurteile in dieser Karikatur. Da ist der Osten undankbar, er ist unproduktiv, er ist kulturlos, faul, teuer und so weiter. Und es zeigt auch ganz gut, wie von der Ferne aus über den Osten berichtet wird von den Westmedien. Und eines der Magazine, das sich für das wichtigste und beste und avancierteste Nachrichtenmagazin Deutschlands überhaupt hält, ist natürlich der Spiegel. Der Spiegel hat gleichzeitig eine lange Tradition der Diffamierung des Ostens. Und zwar in aller Gnadenlosigkeit und in aller Härte, in aller Unversöhnlichkeit. Der Chefredakteur Roland Nelles hat letztes Jahr vor den Landtagswahlen in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen in einer Kolumne im Spiegel geschrieben: Die Menschen in diesen Bundesländern hätten nun die Gelegenheit, bei den Wahlen ihren Ruf endgültig zu ruinieren. Das ist der Standard, mit dem vom Spiegel aus, vom Hamburger Magazin aus über den Osten geurteilt wird, abgeurteilt wird und verurteilt wird, ohne sich in irgendeiner Weise auf die historischen Gegebenheiten einzulassen. Und ich will Ihnen im Folgenden einige der Cover zeigen, die in den letzten 30 Jahren so vom Spiegel gemacht worden sind. Das ist wahllos zusammengestellt. Sie sehen schon hier aus den frühen 90ern, dass es vor allen Dingen um die Sorge geht, der Osten könne den Westen teuer zu stehen kommen. Man sieht ja auch, wie bedrohlich diese Einwanderung hier dargestellt wird. Das ist ja ein Problem, das auf andere Weise bis heute besteht. Manche Soziologen ziehen auch Parallelen zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Ostdeutschen, etwa Naika Forutan und andere, mit der Begründung, die machten vergleichbare Erfahrungen, insofern sie beide in die Mehrheitsgesellschaft eingewandert seien. Da gibt es natürlich trotzdem Unterschiede, aber es ist eine in der Soziologie in Umlauf befindlichen Thesen. Das Cover illustriert das ganz gut, aber man sieht schon vor allen Dingen, wie es immer ums Geld geht. Ja, das ist ja der Lieblingstopos vieler Westdeutscher, nicht nur der Medien, dass der Osten undankbar sei. Es sei so viel Geld in den Osten geflossen. Das stimmt, aber viel von dem Geld, das in den Osten geflossen ist, ist Westdeutschen zugute gekommen, kommt Westdeutschen zugute. Wenn Sie sich ansehen, wie viele Wohnimmobilien in Leipzig Westdeutschen gehören, dann bekommen Sie eine Vorstellung davon, wie viele Häuser, wie viele Wohnungen. Und natürlich beginnt die Rechnung nicht 1990, sondern die Rechnung beginnt 1933. Und der Osten ist ganz anders für die Verbrechen des Dritten Reiches bestraft worden und für die Verbrechen des Holocaust als der Westen. Der Westen hat den Marshallplan bekommen, er hat die Westintegration bekommen, er hat die Re-Education bekommen, er hat die Demokratie bekommen und er konnte die Erfahrung machen, mit der Demokratie frei und reich zu werden. Der Marshallplan und die Entschuldung durch die USA haben das Wirtschaftswunder erst möglich gemacht. Der Osten hat die Reparationen an die Russen bezahlt. Und zwar hat der Osten das 130-fache pro Kopf an Reparationen gezahlt im Vergleich zum Westen. Und der Westen ist also mit dem Geld, das er ab 1990 aufgebracht hat, in der Tat, doch endlich mal an den Kosten für die Verbrechen des Dritten Reiches angemessen beteiligt worden. Das darf man nicht vergessen. Die Rechnung beginnt nicht 1990, sondern sie beginnt 1933 mit der Wahl Hitlers und den Folgen, die daraus entstanden sind für Deutschland insgesamt. Und der Osten ist ganz anders in Haft genommen worden dafür. Und man könnte sogar sagen, der Westen kann dem Osten dafür dankbar sein, dass er eine Art Schutzschild in Richtung Osten gebildet hat, an den er sich schön bequem mit dem Rücken anlehnen konnte, um dann nach Paris und New York zu blicken. Vielleicht noch eine Anmerkung zu diesem Cover rechts, Milliardengrab Aufschwung Ost. Es gab vor einiger Zeit vom NDR eine Dokumentation über den Umgang der Medien mit dem Osten. In dieser Dokumentation war dieses Cover auch Thema. Es geht darin auch um ein Kraftwerk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder ein Wasserwerk im Norden von Berlin, in dem viel Geld verbrannt worden sein soll. Der Bürgermeister der Gemeinde hat davon erfahren und hat versucht, die Nummer aufzufangen oder noch zu verhindern, dass der Artikel erscheint. Das ist nicht gelungen. In dem Artikel wird mit ganz falschen Zahlen gearbeitet. Vieles davon stimmt nicht. Die Journalisten, die damals für das Cover zuständig waren und für den Text, sind vom NDR befragt worden, wie sie heute dazu stehen. Und die sagen, na ja, das war vielleicht falsch, aber handwerklich war es gut gemacht. Ja, was sind das für Auffassungen von korrekter journalistischer Arbeit, wenn es handwerklich gut gemacht sein soll, obwohl es falsch ist? Wenn es falsch ist, ist es auch handwerklich nicht gut gemacht, überhaupt nicht gut. Aber es ist sozusagen in der Welt und es prägt das Bild auf Dauer. Und hier haben wir zwei Beispiele, die ganz besonders einschneidend sind. Links natürlich das Aufrufen der Vorstellung vom Ostdeutschen als Jammerossi. Ja, natürlich gehören auch noch andere Assoziationen dazu, aber der Ostdeutsche, wenn er sich artikuliert, artikuliert sich ja offenbar immer nur im Modus des Jammerns. Auch das ist ein Vorwurf, den ich natürlich zu hören bekommen habe, obwohl ich 20 Seiten darüber geschrieben habe im Buch, wie das aus theoretischer Perspektive funktioniert. Das interessiert keinen oder sie verstehen es nicht. Hauptsache, sie haben ihr altes Vorurteil bedient. Und rechts das Cover ist das Cover gewesen zu 30 Jahren Wiedervereinigung. Wie passend. Und Sie sehen schon, dass hier immerzu Auslöschungsmechanismen im Gang sind. Diskriminierungsformen, Diffamierungen. Der Westen setzt sich ab vom Osten. Er will mit dem Osten nichts zu tun haben. Das ist der kleine hässliche Bruder. Der Westen setzt sich konstant als Norm und begreift den Osten immer nur als pathologische Abweichung, die noch nicht richtig zu Verstand gekommen ist oder offenbar bis heute nicht zu Verstand kommen will. Und natürlich ist es so, dass wir hier nicht nur Bilder haben über die Ostdeutschen, die sich festsetzen. Es gibt viel mehr natürlich. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was der Spiegel mit seinen Covern anrichtet und macht und glaubt machen zu müssen. Sondern das gibt es natürlich auch in Textform. Und ich habe Ihnen wenigstens ein Beispiel mitgebracht. Ein paradigmatisches Beispiel aus dem Jahr 1990, da werden die Ostdeutschen im Spiegel Nummer 39 1990 von Wolfgang Bickerich wie folgt beschrieben. Geduldig warten Sie morgens kurz vor neun in der Schlange vor der Aldi-Tür. Bleiches Gesicht, fettiges Haar, Blick nach unten, geduckte Haltung, kurze Steppjacken, verwaschene formlose Jeans, beige-graue Schuhe, verknitterte Plastiktüten in der Hand. Wenn sie sprechen, dann in merkwürdigem Idiom. Manche riechen und manche klauen wie die Raben. Bloß ihre Frauen kriegen öfter einen Orgasmus. Sie stehen vor Tau und Tag auf, bringen die Kinder zum freudlosen Hort, vertändeln die Arbeitszeit mit dem Warten auf Arbeit und mit trägem Schwatz. Wenn sie überhaupt etwas Schönes denken, freuen sie sich aufs Wochenende in der schwarz gebauten Datsche, die ihnen so sicher ist, wie es der Arbeitsplatz war. Sie trödeln so weiter, wie sie 40 Jahre getrödelt haben und warten darauf, dass der Himmel sich teilt, dass ein Wunder geschieht, dass ihr Land auf einmal funktioniert. Der hässliche Deutsche, schmerbäuchig von den fetten Soßen und den Sättigungsbeilagen, unhöflich, weil Freundlichkeit ihm von Staats wegen nicht abverlangt wurde, tollpatschig und in grässlichem Dress, er lebt. Zitat Ende. Schade, dass ich dieses Zitat nicht für mein Buch schon gefunden hatte. Ja, es wäre sehr passend gewesen, um zu zeigen, welche journalistischen Standards im Spiegel herrschen, welches Menschenbild im Spiegel herrschen, ein Menschenbild, das von großer Verachtung geprägt ist. Keine Journalistin, kein Journalist dürfte es wagen, über irgendeine gesellschaftliche Gruppe so zu schreiben, wie über die Ostdeutschen im Spiegel geschrieben wird und weiterhin offenbar geschrieben werden soll. Das ist ein Beispiel für die unterirdische journalistische Arbeit dieses Magazins. Aber der Spiegel ist natürlich nicht das einzige Magazin, das hier genannt zu werden verdient. Auch die Hamburger Morgenpost hat ein Cover produziert, 2016, der Schandfleck über Sachsen. Das braune Sachsen ist ja ein eingeführter Topos. Das kennt man schon lange. Es gehört sozusagen nicht mal mehr in irgendeiner Weise zur Überraschung, dass so ein Cover erscheint. Trotzdem hat die Hamburger Morgenpost mir untersagt, dieses Cover im Buch abzudrucken. Und ich durfte es nicht mal kommentieren, wie ich es eigentlich kommentieren wollte. Das hätte wohl juristische Folgen gehabt, aber man kann sich das im Netz ansehen und insofern ist es Gemeingut des öffentlichen Raums und ich zeige es hier. Das wäre sozusagen der erste Teil und Sie könnten eine Fülle an weiteren Beispielen bringen, um sich zu vergegenwärtigen, wie der Osten ausgegrenzt wird, wie er abgeurteilt wird, wie er im Grunde als nicht satisfaktionsfähig betrachtet wird im öffentlichen Raum. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Art von konstanter Diffamierung zu einer kollektiven Traumatisierung, zu einer kollektiv-psychologischen Demütigung ersten Ranges geführt hat. Sie können das in dieser paternalistischen Struktur durchaus damit vergleichen, wie es auf ein Kind wirkt, wenn es von seinen Eltern in dieser Weise behandelt wird. Oder von einem Lehrer, der einen Schüler in dieser Weise behandelt. Sie sagen als Vater einmal zu Ihrem Sohn, er sei dumm oder faul. Das vergisst er Ihnen sein Leben lang nicht und wenn Sie 100 werden. Das ist etwas, was man durchaus in Rechnung stellen muss und was Soziologen und Historiker gern vergessen. Sie vergessen gern die psychologischen Effekte, die dann auch zu bestimmten Verhaltensweisen führen. Soziologen wie Steffen Mau haben ihre Zahlen und die Zahlen sind wichtig und sagen viel aus, aber an bestimmte Zusammenhänge kommt er damit eben nicht heran, die man nur begreift, wenn man sich die Diskurse näher ansieht. Diskurse sind etwas, was man sofort registriert und realisiert. Strukturen, auf die Steffen Mau großen Wert legt, sind nicht so leicht zu identifizieren. Sie sind da und mächtig, natürlich, aber sie sind eben da eingebettet in bestimmte Diskurse, die zur Prägung dieser Zusammenhänge enorm beitragen. Damit komme ich zum zweiten und kürzeren Teil meiner Ausführungen, nämlich zur Form des Ignorierens. Man könnte hier ganz einfach von blinden Flecken sprechen. Ja, das ist ja ein eingeführter Begriff im Deutschen. Die britische Philosophin Miranda Fricker hat darüber ein Buch geschrieben, um das durchzutheoretisieren, das heißt Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing, Oxford 2007. Und das Beispiel, das Fricker hier im Wesentlichen nutzt, ist im Grunde aus der Problemzone des Racial Profiling. Man könnte sagen, warum weiß der weiße Polizist nicht, was er macht, wenn er einen Schwarzen verhaftet? Und was das insgesamt bedeutet. Sie spricht hier von epistemischer Blindheit. Man weiß also bestimmte Dinge nicht, die man tut. Man reflektiert sie nicht, man kennt die Zusammenhänge nicht und tut sie trotzdem. Aus dieser Blindheit erwächst Ungerechtigkeit und in einem letzten Schritt auch epistemische Gewalt in Form von Ausschließungsmechanismen. Und um es vielleicht für unsere Zusammenhänge auf einen Punkt zu bringen, würde ich sagen, die überregionalen Medien, die immer westdeutsche Medien sind, machen als Westmedien ein Westprogramm für westdeutsches Publikum. Das können Sie immer wieder beobachten, das können Sie konstant beobachten und das führt dazu, dass der Osten im öffentlichen Raum nicht vorkommt, eben außer, dass er diffamiert wird und dass er auf Dauer auch sein Gedächtnis verliert, dass er sein Wissen um sich selber verliert und auch hier können Sie das auf die individualpsychologische Ebene transponieren und sich fragen, wie es einem Menschen ergeht, der sein Gedächtnis verliert. So ergeht es auch einer Gesellschaft, die ihr Gedächtnis verliert. Und es gab ja mal eine Weile das, was in dem öffentlichen Raum gern als Ostalgie diffamiert worden ist. Ja, warum hat es diese Ostalgie gegeben? Warum hängen manche daran? Weil sie im öffentlichen Raum mit ihrem Gedächtnis des Ostens nicht mehr vorkommen, weil es ihnen genommen wird, weil es ihnen streitig gemacht wird, weil auch das Gedächtnis in Frage gestellt wird. Und ich will Ihnen dazu noch zwei konkrete Beispiele geben. Ein Beispiel stammt aus dem Magazin Zeitgeschichte von 2023 über die Wunderjahre, wie der Wirtschaftsboom nach 1945 unser Land geprägt hat. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie ein Westmedium ein Westprogramm für Westpublikum macht. Denn natürlich hat die DDR bzw. die sowjetische Besatzungszone kein Wirtschaftswunder gehabt, weil man da eben die Reparationen an die Russen gezahlt hat und zahlen musste, was dazu führte, dass beispielsweise die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz, also zwischen zwei Industriezentren, dann nur noch eingleisig war, weil Stalin das zweite Gleis hat abbauen und abtransportieren lassen. Also zwischen zwei Großstädten wie Leipzig und Chemnitz war die Strecke bis 1989 dann nur noch eingleisig, abgesehen von Abbauten von Industrie und Geldzahlungen und anderem mehr. Hier ist ganz klar, dass der Osten überhaupt nicht vorkommt. Er wird überhaupt nicht als Teil unseres Landes begriffen. Es zeigt sich auch, dass unser Land nur die alte BRD sein soll. Ja, das ist unser Land und nicht das gesamte Land. Es wird gar nicht reflektiert, dass die DDR bzw. sowjetische Besatzungszone ganz andere Voraussetzungen hatte nach 1945. Und es ist kein Verdienst, Westdeutscher zu sein, so wie es kein Stigma ist, Ostdeutscher zu sein, sondern das ist der Zufall der historischen Geburt und nichts weiter. Das wäre ein Beispiel dafür, dass der Blick immer ein westdeutscher Blick ist auf die westdeutsche Geschichte. Die westdeutsche Geschichte erscheint als die Normgeschichte und die ostdeutsche Geschichte als Abweichung oder sie kommt nicht vor. Und das zweite, und das schmerzt mich besonders, das zweite Beispiel stammt aus dem Deutschlandfunk. Ich bin ein großer Fan des Deutschlandfunks und das sage ich nicht nur, weil Frau Lindner hier ist. Ich höre den Deutschlandfunk seit über 30 Jahren. Der Deutschlandfunk, und ich höre auch Deutschlandradio Kultur, wann immer ich Radio anstelle, ist Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur angestellt. Weil ich finde, da wird Programm gemacht, wie es weltweit nur wenig Vergleichbares gibt, vielleicht bei der BBC, vielleicht bei NPR, aber sonst ist mir nichts Vergleichbares bekannt. Und trotzdem hat der Deutschlandfunk im letzten Jahr an die Abschaffung des Paragraphen 175 im Jahr 1994 erinnert. In einem kurzen Beitrag am 10. März 2024. Darin wurde berichtet, es gibt ja dieses Format Kalenderblatt, darin wurde berichtet, wie der Paragraph 175 im Kaiserreich funktioniert hat, wie er in der Weimarer Republik funktioniert hat, wie er im Dritten Reich funktioniert hat, wie viele Leute da verhaftet worden sind, ins Gefängnis gesteckt worden sind oder anderes mehr. Und wie es dann in der Bundesrepublik war bis zum Jahr 1994, als der Paragraph abgeschafft wurde. Die DDR kam nicht vor. Ich habe dem Deutschlandfunk dann eine E-Mail geschrieben, ich schreibe inzwischen viele E-Mails, und habe gefragt, wieso nicht erwähnt wurde, dass dieser Paragraph in der DDR 1968 schon abgeschafft worden ist. Antwort: Dafür war keine Zeit. Ich habe dann nochmal eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob der Deutschlandfunk neuerdings auf eine historisch korrekte und vollständige Darstellung verzichten möchte, dass vielleicht die Zuhörer im Westen etwas über den Emanzipationsvorsprung im Osten hätten lernen können, übrigens auch im Blick auf den Paragraphen 218, der schon 1972 abgeschafft worden war, und dass der Deutschlandfunk ja Deutschlandfunk heißt und nicht Westdeutschlandfunk und dass er deshalb bitte für alle Deutschen Programm machen soll und nicht nur für die Westdeutschen. Man hat Besserung gelobt. Und immerhin kann man hier und da im Deutschlandfunk, das will ich schon auch zu seiner Ehrenrettung sagen, Besserungen beobachten. Gestern gab es die Meldung, dass die erste Deutsche ins All geflogen ist. In dem Zusammenhang wurde auch erwähnt, wer der erste Deutsche war, nämlich Sigmund Jähn und nicht Ulf Merbold, wie manche gern denken. Meine Damen und Herren, Sie sehen schon, dass ich leicht in Fahrt geraten bin, dass ich hier endlos weitermachen könnte, aber dass jetzt erstmal andere darüber reden sollen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.